Die Radio Wissen. Update.
Ми розпочинаємо наше віче з державного гімну України.
Die Proteste auf dem Maidanplatz in Kiew. Im November letzten Jahres haben sie begonnen. Auslöser war, dass der damalige Präsident Viktor Janukowitsch überraschend erklärt hat: Nein, wir unterzeichnen das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht. Doch viele Ukrainer wollten genau das, näher an die EU heranrücken. Heute, 10 Monate später, haben die Parlamente der EU und die der Ukraine das Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Allerdings eine abgespeckte Version. Willkommen zum Update. Ich bin Aglaya Dane.
Update.
Zwischen Straßburg und Kiew liegen Luftlinie fast 1700 Kilometer. Doch heute waren sich die Politiker in den beiden Städten besonders nah. So hat es zumindest der Vorsitzende des EU-Parlaments Martin Schulz empfunden.
Meine Damen und Herren, ich glaube, das war ein historischer Augenblick im Leben des Europäischen Parlaments, auch im Leben des ukrainischen Parlaments. Ich glaube, es ist noch nie der Fall gewesen, dass zum gleichen Zeitpunkt zwei Parlamente verbunden über eine Videoschaltkonferenz ein Abkommen von solcher Bedeutung und solcher großer Tragweite ratifiziert haben.
Dieses Abkommen soll in erster Linie den Handel zwischen der Ukraine und der EU erleichtern. Es sieht zum Beispiel vor, dass Zölle abgeschafft werden. Allerdings wurde das Abkommen deutlich abgeschwächt. Ein Zugeständnis an Russland. So soll das Freihandelsabkommen, das in dem Vertrag enthalten ist, bis Ende des Jahres erstmal auf Eis gelegt werden. Denn Russland befürchtet unter anderem, dass über die Ukraine Waren aus der EU zollfrei ins Land gelangen können. Viele EU-Abgeordnete haben in der Debatte heute im EU-Parlament diese Zugeständnisse an Russland kritisiert. Zum Beispiel die Vorsitzende der Grünen-Fraktion Rebecca Harms.
Das ist nicht das, was die Ukrainer wollten. Die Ukrainer wollten die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und von Anfang an gab es viele, die das Assoziierungsabkommen als Instrument der Europäischen Union angesehen haben, die Ukraine ein Stück weit auf Distanz zu halten.
Die Abstimmung in Kiew hat Jan Palokat für uns verfolgt. Und dort gab es große Emotionen und einen piependen Abstimmungscomputer.
355 der anwesenden Deputierten stimmten für das Abkommen. Gegenstimmen gab es keine. Stehende Ovationen im Parlament waren die Folge. Und als Präsident Poroschenko den sogleich von ihm unterzeichneten Vertrag umherzeigte wie ein Fußballer seine Siegestrophäe, da wurde noch mehr gejubelt. Und schließlich schmetterten die Volksvertreter, viele davon die Hand am Herz, die Nationalhymne.
Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sprach heute von einem historischen Moment, erinnerte an die Toten vom Maidan und an die Soldaten, die bei den Kämpfen im Osten der Ukraine gestorben sind. Sie hätten ihr Leben geopfert für einen Platz in der Familie der Europäischen Union. Poroschenko sagt aber auch, dass die EU jetzt von der Ukraine Reformen erwartet, hin zu mehr Demokratie. Er kündigte ein Gesetz an, mit dem die Korruption bekämpft werden soll. Das Parlament in Kiew hat sich mit der Ostukraine heute auch noch gesondert beschäftigt. Es hat für einen Sonderstatus der Regionen dort gestimmt. Sie dürfen sich unter anderem mehr selbst verwalten. Das ist Teil eines Friedensplans für die Ostukraine. Aus Russland kommen heute keine Signale der Deeskalation. Die Regierung hat angekündigt, die Truppen auf der Halbinsel Krim aufzustocken. Begründet wurde das mit der Sicherheitslage dort.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch in den sozialen Medien wird das Abkommen zwischen der EU und der Ukraine diskutiert. Bei Google Plus schreibt Marco Grassmann: Da sieht man meiner Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine, die Zerrissenheit zwischen Ost und West. Auf kurz oder lang wird sich die Ukraine und der Westen entscheiden müssen, sonst wird die Ukraine zerrieben. Bei Facebook kommentiert Alexander Feige: Was geht es Russland überhaupt an, was sein Nachbarstaat für Abkommen schließt? Übrigens, die von Russland gestützte vorherige Regierung der Ukraine wollte das Abkommen ja eigentlich auch, bis der Präsident im Alleingang sich weigerte, es zu unterschreiben. Und auf tagesschau.de schreibt User Mike0a: Zugeständnisse an die Separatisten und Russland werden wohl von Putin als Schwäche ausgelegt werden. Er wird das in Zukunft in seine Taktik einplanen. Aber Hauptsache, das Land kommt zur Ruhe und bildet einen Gegenentwurf zum autoritär geführten Russland. Das ist Putins größte Angst. Mal sehen, wie lange die Krim noch in Russland bleiben will.
Was sonst noch wichtig war?
Mit vielen Mitteln versuchen die Länder in Westafrika, die Ebola-Epidemie in den Griff zu bekommen. Neue Medikamente, Ausgangssperren, Aufklärung. Viele Länder fühlen sich vom Westen im Stich gelassen. Die USA wollen jetzt 3000 Soldaten ins Ebola-Gebiet schicken, vor allem nach Liberia.
In Monrovia soll eine Kommandozentrale eingerichtet werden. Von dort sollen die Einsätze des US-Militärs koordiniert werden. Die US-Soldaten sollen neue Behandlungszentren bauen. 500 lokale Helfer sollen wöchentlich ausgebildet werden. Über 60 Gesundheitsexperten kommen aus den USA. Ein Militärkrankenhaus ist geplant. Dort soll an Ebola erkranktes medizinisches Personal behandelt werden.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind inzwischen mehr als 2400 Menschen an Ebola gestorben. Einige Serienliebhaber haben schon darauf gewartet. Der Videostreaming-Dienst Netflix ist jetzt auch in Deutschland gestartet. Die Nutzung kostet mindestens 7,99 Euro im Monat. Dafür kann man Serien sehen wie Orange is the New Black oder House of Cards, aber auch deutsche Produktionen. Volker Zoter von der Computerzeitschrift CT glaubt aber, dass Netflix es schwer haben könnte, in Deutschland Fuß zu fassen.
Hier gibt es Maxdome, also diese Pro7-Sat1-Tochter. Es gibt seit kurzem auch das Instant-Video von Amazon zum Beispiel. Und es gibt WatchEver als typische auch Flatrate-Anbieter. Also da gibt es halt einige Konkurrenz.
Mehr zum Thema Netflix gibt es auch heute in eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen ab 20 Uhr. Wer in Deutschland sein Konto überzieht, zahlt häufig zu viel. Das meint die Stiftung Warentest. Sie hat die Dispo-Zinsen bei mehreren hundert Banken verglichen. Bei einigen lagen die Zinsen bei um die 14%. Das ist aus Sicht von Stiftung Warentest Abzocke, vor allem weil der Leitzins der Europäischen Zentralbank so niedrig ist wie noch nie. Fair wären Zinsen von unter 10%. Stiftung Warentest meint außerdem, dass einige Bankhäuser ihre Zinssätze verschleiern würden.
Was noch wichtig wird.
Morgen gibt es in Berlin einen Staatsbesuch der besonderen Art. Präsidenten und Ministerpräsidenten schauen ja häufiger bei Angela Merkel vorbei. Morgen kommt aber ein Emir, das Oberhaupt von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Bei seinem Besuch wird es vermutlich um Katars Außenpolitik gehen. Das Emirat unterstützt im Nahen Osten sunnitische Gruppen wie die Muslimenbrüder in Ägypten. Und reiche Kataris sollen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak unterstützen. Ein weiteres Thema könnte auch die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 sein. Die soll in Katar stattfinden und Menschenrechtler kritisieren, dass das Land ausländische Bauarbeiter ausbeutet.
Und sonst in der Welt?
In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärkonvoi nahe der US-Botschaft 3 ISAF-Soldaten getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Nach Behördenangaben lenkte der Attentäter ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in den Konvoi. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Es ist die schwerste Attacke in Kabul seit Wochen. Bei einem anderen Anschlag im Osten des Landes wurde nach Angaben der ISAF ein weiterer Soldat getötet. Er wurde demnach von einem Mann erschossen, der eine afghanische Armeeuniform trug. In wenigen Monaten endet der Einsatz der NATO-Schutztruppe ISAF in Afghanistan. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert die Türkei auf, die Pflicht zum Religionsunterricht abzuschaffen. Nach dem Urteil der Richter ist der Religionsunterricht im türkischen Schulsystem diskriminierend. Er respektiere die religiösen Überzeugungen von Minderheiten nicht. Und das verstoße gegen den Grundsatz des Rechts auf Bildung gemäß den eigenen Überzeugungen. Deshalb sollen sich jetzt auch muslimische Schüler vom Unterricht befreien lassen dürfen. Bisher können das nur Christen oder Juden. Geklagt hatte eine Gruppe von türkischen Aleviten. Ihrer Ansicht nach basiert der Religions- und Ethikunterricht ausschließlich auf dem sunnitischen Verständnis des Islam. Sie hatte schon vor Jahren die türkische Regierung aufgefordert, die alevitische Philosophie in den Lehrplan aufzunehmen. Bisher erfolglos. Wenn sich die US-Strafverfolgungsbehörden melden, muss Google die Daten seiner Nutzer rausrücken. Und das passiert nach Angaben des Konzerns immer öfter. In den letzten 5 Jahren habe die Zahl der Behördenanfragen um 250% zugenommen, schreibt Google in seinem jährlichen Transparenzbericht. Auch im ersten Halbjahr 2014 seien die Antragszahlen weiter gestiegen. Insgesamt waren rund 48.000 Google-Konten betroffen. Viel mehr als die reinen Zahlen kann Google gar nicht mitteilen. Konkretere Angaben dazu, was die Geheimdienste wissen wollen, darf das Unternehmen nicht machen.
Wissensnachrichten.
In Mexiko trinkt man Tequila, aber nicht nur. In Mexiko trinkt man auch Pulque. Das ist ein Wein aus Agavengewächsen. Das alkoholische Getränk war schon bei den Azteken bekannt und beliebt. Aber jetzt hat ein internationales Forscherteam nachgewiesen, dass Pulque schon viel älter ist als gedacht. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Von welcher Zeit sprechen wir da?
Wir sind zwischen 150 vor Christus und 650 nach Christus in Teotihuacan. Das ist in der Nähe des heutigen Mexiko-Stadt. Bevor die Azteken kamen, gab es da eine ziemlich geheimnisvolle Hochkultur, die dann später untergegangen ist. Man weiß nicht genau, warum. Aber man weiß, dass die Versorgungslage nicht die beste war.
Aber trotz all der Not, Alkoholbrauen war drin.
Ja, sogar wegen der Not, glauben die Forscher. Sie schreiben im Fachjournal PNAS, dass Pulque in Teotihuacan eine Art flüssiges Brot gewesen sein könnte, so wie Bier bei uns im Mittelalter.
Wie Bier im Mittelalter, also man hat sich die Not quasi schön gesoffen.
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, aber mit 4,5% Alkohol hat Pulque auch einige Kalorien. Und außerdem sorgt der Alkohol dafür, dass es nicht so schnell verdirbt. So bleibt auch Flüssigkeit, die man trinken kann, länger frisch. Und Pulque hat praktischerweise noch einige Bestandteile, die gerade bei der typischen Ernährung, wie es in Mittelamerika gibt, mit viel Mais, gegen Mangelerscheinungen helfen kann. Mais hat zum Beispiel wenig Zink und wenig Eisen und Pulque hilft dem Körper, genau diese Mineralien besser aufzunehmen.
Aber wie haben die Forscher das jetzt belegt, dass die Menschen in Teotihuacan tatsächlich Pulque getrunken haben? Weil das Getränk ist ja jetzt nicht mehr da.
Ja, es gibt keine Überreste mehr. Das ist alles im Laufe der Jahrhunderte verschwunden. Man hatte bisher nur Vermutungen. Also man hat da Wandgemälde gesehen und auch Überreste von Gefäßen gefunden, die später eben zur Herstellung von Pulque genutzt wurden. Und in diesen Gefäßen konnten die Forscher Spuren von Bakterien nachweisen. Diese Bakterien, die den Agavensaft zu Pulque vergären. Und man dachte, wenn die Bakterien da sind, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es damals auch Pulque gab.
Pulque ist jetzt was sehr Spezielles für Mexiko. Kann man denn das auch auf andere Getränke ausweiten?
Die Forscher sagen ja, das geht mit allem Alkohol, der aus Pflanzensaft oder Früchten gewonnen wurde. Also auch Sachen wie Palmwein oder Cider zum Beispiel.
Kommen wir zu einem etwas ernsthafteren Thema. Die US-Weltraumbehörde NASA warnt, dass ihr eigenes Programm zur Asteroidenabwehr bisher nicht ausreicht. Warum?
Also eigentlich war das Ziel, dass bis 2020 ein Großteil der großen erdnahen Asteroiden aufgespürt werden sein soll, nämlich 90%. Aber die NASA sagt, das schaffen wir wohl nicht. Das sagt ihr eigener Generalinspektor. Bisher hat die NASA erst 10% aller Asteroiden entdeckt, die 140 Meter oder größer sind.
Und das ist eine Größe, die gefährlich ist.
Also richtig vernichtend sind noch größere Brocken, so in Kilometerdurchmesserformat. Zur Beruhigung, die NASA kennt inzwischen schon 95% all dieser Riesenbrocken. Aber auch eine Nummer kleiner kann durchaus Probleme verursachen. Es wäre also durchaus wichtig zu wissen, wann sich auch so ein mittelgroßer Brocken der Erde nähert.
Aber wenn er auf uns zukommt, kann man denn da überhaupt noch was machen?
Ja, das ist noch ein anderes Problem. Die Abwehrstrategien, die stecken alle noch in der Theorie und in der Forschung. Und auch die NASA möchte da mehr Geld reinstecken. Da sagt der Generalinspektor, von 1 Million US-Dollar Gesamtbudget sind nur etwa 7% für die Erforschung dieser Abwehrstrategien vorgesehen. Das reicht nicht. Und außerdem ist es bisher sozusagen eine Art Ein-Mann-Büro, das sich um das ganze Projekt kümmert. Das reicht nicht. Er meinte, man müsste wohl 4 bis 6 Personen haben.
Und jetzt noch etwas Kosmetik. In Ecuador gehen viele Menschen mit Blessuren im Gesicht nicht zum Schönheitschirurgen, wie in vielen Ländern Lateinamerikas, auch ohne Blessuren, sondern sie gehen zum Restaurator. Warum?
Das ist angeblich gerade ein großer Trend in Ecuadors Hauptstadt Quito. Die Restauratoren nutzen bei den Patienten die gleichen Stoffe, die sie auch benutzen, wenn sie Heiligenfiguren verschönern wollen. Also da kommt dann Acrylfarbe zum Einsatz, Pflanzenfarbstoffe und auch Geheimzutaten mit angeblichen Heilkräften.
Das lassen sie sich ins Gesicht schmieren.
Ja, das lassen die Leute sich tatsächlich ins Gesicht schmieren. Offenbar hilft da das Argument der Restauratoren, die sagen, was Heiligenfiguren gut tut, das kann auch Menschen nicht schaden.
Aber Heiligenfiguren sind in der Regel nicht lebendig.
Richtig, und deswegen warnen auch Hautärzte vor dieser Aktion. Sie sagen, die Mittelchen sind ziemlich gefährlich und zwar nicht nur für die Haut, sondern auch für die Lunge.
Danke, Britta aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht lassen die wenigen Niederschläge, die in der Mitte und im Süden noch runterkommen, nach. Es kommt Nebel auf, die Temperaturen fallen auf 16 bis 8 Grad. Morgen gibt es aber wieder, wie heute, eine ordentliche Portion Sommer. Gegen Mittag hat sich der Nebel spätestens aufgelöst. Dann kommt oft die Sonne durch und wechselt sich mal mit Wolken ab. Aber es bleibt fast überall trocken. Nur in den Bergen und im Südwesten ist das Regenrisiko etwas höher. Stellenweise kann es dort auch gewittern. Mittwoch dann Temperaturen zwischen 21 Grad an der Küste und bis 26 Grad am Niederrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.